Ja, erst einmal ein herzliches guten Morgen. Ich predige heute Morgen über Jesaja 28, Vers 16. Darum spricht Gott, der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren, grundlegenden Eckstein. Wer glaubt, wird nicht zuschanden. Ich wiederhole nochmal, Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren, grundlegenden Eckstein. Wer glaubt, wird nicht zuschanden. Ich nehme an, Sie kennen die Formulierung, Bange machen zählt nicht. Das heißt, damit will man abwehren, dass man mit Konfrontation irgendwelcher Konsequenzen zu etwas manipuliert würde, zu tun oder zuzustimmen, wo man vielleicht normalerweise Distanz hätte. Ich hatte mal Besuch von einer Großmutter, die mit mir über meinen Religionsunterricht sprach. Sie erzog ihre Enkeltochter. Wir sprachen so über die Königsgeschichten des Alten Testaments. Und da geht es ja ganz lebhaft zu. Und sie sagte, meine Enkeltochter hat manchmal Angst. Können Sie das nicht angstfrei machen? Religion sollte doch angstfrei vermittelt werden. Sagte ich, oh, ich mache den Leuten keine Angst, das ist klar. Aber ich nehme an, viele von Ihnen sind Eltern oder wenn Sie keine sind, sind Sie zumindest Kinder von Eltern. Die Frage, kann ich ein Kind angstfrei erziehen? Gute Frage. Spätestens, wenn ich sage, wenn du um 10 Uhr nicht zu Hause bist, dann darfst du morgen dort nicht hingehen, produziere ich Angst. Das heißt, dort, wo Konsequenzen angekündigt werden, entsteht automatisch Angst. Sonst würden die gar nicht ernst genommen, diese Konsequenzen. Ich frage jedes Jahr Konfessen, wir haben ja einige hier unter uns, wenn wir über Abtreibung sprechen, ist Abtreibung in Deutschland erlaubt oder verboten? Und ich kriege jedes Jahr dieselbe Antwort, es ist erlaubt. Und sie sind dann ziemlich erstaunt, wenn ich ihnen sage, nein, es ist verboten. Es bleibt nur straffrei unter bestimmten Bedingungen. Warum sind Sie der Meinung, dass erlaubt ist? Klar, wenn ich etwas unter Strafe setze und die Strafe nicht durchführe, dann kann ich mir das ersparen. Das habe ich relativ früh verstanden für meine Ehe und Familie, dass man keine Gebote erlassen sollte, die man nicht auch kontrolliert. Da kann man sich die Zeit sparen, so etwas überhaupt zu sagen. Also ganz interessant, welche Konsequenzen hat unser Verhalten? Oder hat es überhaupt Konsequenzen? In Berlin wurde gerade eine neue Regierung vereidigt. Ein kleiner Teil der Minister dort hat auch seinen Schwur auf Gott abgelegt. Der Rest hat einfach so geschworen. Ist ja interessant. Ist der Glaube nur eine Weltanschauung, die man austauschen kann gegen eine andere? Eben der eine züchtet Kaninchen, der andere Brieftauben, der dritte, was weiß ich, Rassehunde. Ist das so mit den Weltanschauungen des Glaubens? Oder geht es hier wirklich um den lebendigen Gott, den man eventuell beiseite schiebt? Und das könnte ja auch vielleicht heikel werden. Abiturienten haben mal ihren Direktor gefragt, sagen Sie, wann hat sich das Leben gelohnt? Und der Direktor hat die Frage negativ beantwortet. Er sagte, wenn sich jemand an Gott verrechnet hat, hat sich das Leben nicht gelohnt. Hätte es ja auch positiv ausdrücken können. Wenn sich jemand an Gott verrechnet hat, hat es sich nicht gelohnt. Es wäre so, wie wenn Sie in der Schule einen fantastischen Aufsatz schreiben, tolle Formulierung, Rechtschreibung, Grammatik, Satz, Zeichen, alles ideal und unten drunter steht, Thema verfehlt. Das heißt, am Sinn der Themastellung vorbeigeschrieben. So ist das, wenn sich jemand an Gott verrechnet hat, dann hat er den Sinn des Lebens verfehlt und wird es irgendwann spätestens ganz am Ende verstehen. Hier neben diesem schönen Vers von diesem Eckstein kommt als nächstes der Vers, ich mache das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage. Oder man könnte vielleicht auch sagen zum Senkblei. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit Bau haben. Ja, da gibt es so eine Schnur unten mit so einem Metallstück dran, die nennt man Lot, die kann man dann irgendwo hinhalten und sehen, ob die Wand gerade ist. Oder es gibt so eine Richtschnur, die man ausspannt, damit man auch die Richtung der Steine behält. Oder natürlich neuerdings auch eine Wasserwaage, ich weiß nicht, seit wann es die gibt. Wenn Sie nach Heusenstamm reinfahren, von hier aus sehen Sie entweder rechts oder links so schön gemauerte Gartenmauern. Und ich nehme an, das haben die Leute so Pi mal Daumen gemacht. Die ist sehr schön gemauert, aber in der Mitte so sehen Sie die Reihe der Steine so, wie die dann so absinkt und dann erholt sie sich wieder und erreicht die alte Höhe. Also ich nehme an, eine Mauer, die selber gebaut wurde, ohne eine Richtschnur. Oder wenn Sie eine hatten, dann hingen die ziemlich durch. Können Sie mal schauen, wenn Sie reinfahren. Stellen Sie sich vor, Gott würde jetzt sein Recht und seine Gerechtigkeit in Ihr Leben und in mein Leben als Richtschnur anlegen und als Senkblei und prüfen, was steht im Lot bei Ihnen und bei mir und was nicht. Und über das, was da nicht im Lot stünde, würde er mit Ihnen oder mit mir reden. Hier bei seinem Volk hat er mit diesen Leuten geredet. Jetzt kommt ein ganz klein bisschen Geschichte. Israel wurde von drei Königen regiert als ganzes Land. Das war der König Saul, David und Salomo. Und dann wurde es halbiert in den Norden und den Süden. Und im Norden gab es 10 Stämme, im Süden 2 Stämme. Und diesem Norden droht Gott hier das Gericht an, nämlich, dass sie aus dem Land vertrieben werden, was dann auch im Jahr 722 vor Christus geschah, als die Assyrer den Norden des Landes platt gemacht haben, wie man heute sagt, das heißt entvölkert. Sie haben alle Leute verschleppt in ein anderes Land. Und dieses Gericht würde auch in den Süden etwas überschwappen. Das geschah auch, als der König Ahas da war. Der versuchte dann ganz raffiniert, sich mit diesen Assyrern zu befreunden. Ja, man kann ja auch seine Feinde zu seinen Freunden machen, wenn es geht. Er hatte ihnen also Geschenke hingeschickt nach dem Motto, tut mir nichts, im Gegenteil, unterstützt mich doch bitte. Und diese Assyrer sagten, das ist ja großartig, diese Geschenke, hast du da noch mehr davon? Komm, gib mir was her. Und er stellte fest, dass er also nicht nur einen Freund gewonnen hat, sondern einen Bedränger gefunden hat. Und auch ein König Hiskia musste dann einen Teil seines Landes sehen, wie er erobert wurde von diesen Assyrern, ehe dann Gott sie vertrieben hat. Er hat ihnen also hier angekündigt, dass diese Geisel des Gerichtes auch sie erreichen würde im Süden, wo der Jesaja lebte. Aber die Leute sagten, nee, die wird uns nicht erreichen, denn wir haben einen Vertrag geschlossen mit dem Tod und mit dem Totenreich. Also ganz raffiniert. Der Tod kann uns also nichts anhaben, wir haben ja einen Vertrag geschlossen mit ihm. Wie man das macht, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch heute junge Leute, die sich zum Beispiel für den Tod interessieren. Ja, diese Gruftis, die so ganz schwarz rumlaufen, weiß geschminkt, irgendwie Freundschaft mit dem Tod. Oder die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, wie unter Hitler versucht wurde, aus dem Tod einen Freund zu machen, Freund Hein. Ich glaube, die Freundschaft hat nie so ganz geklappt. Oder die literarisch Interessierten werden sich an Faust erinnern, der sagte ja, dem Mephisto, du darfst mich erst kassieren, wenn mein Leben mir so viel Spaß macht, dass ich sage, verweile doch, oh Augenblick, du bist so schön. Dann bin ich auch bereit zu gehen. Oder die Musikinteressierten unter uns, die Jüngeren, da gab es die Beatles und der John Lennon sagte zu Beginn, als sie noch unbekannt waren, wir werden einmal die berühmteste Band der Welt werden, denn dafür habe ich mein Leben dem Teufel verschrieben. Und er wurde ja dann auf merkwürdige Weise umgebracht, von einem Fan erschossen, der sagte, ich bin John Lennon und du nicht. Also ganz interessant, wie Leute irgendwie versuchen, so mit der anderen Abteilung einen Bund zu schließen und damit das Gericht Gottes irgendwie auszubremsen. Außerdem sagten sie, wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht. Es wird natürlich kaum einer sagen, dass er die Lüge zu seiner Zuflucht macht, aber Lüge heißt auch falsche Erklärungsmodelle für das Leben, haben wir zu unserer Zuflucht gemacht. Und die helfen uns doch weiter. Ja, was sagt Gott? Das nützt euch alles nichts, ich fege das alles weg. Aber ich habe eine viel bessere Lösung für euch und die heißt, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren, grundlegenden Eckstein. Wer glaubt, wird nicht zu Schanden. Das heißt, dieser Eckstein in der Mitte des Volkes ist Gott selbst. später Jesus, der Eckstein, genannt. Und wenn ihr ihm vertraut, dann könnt ihr da immer weiter aufbauen und müsst nicht fliehen. Bei Luther heißt es nicht, wer glaubt, wird nicht zuschanden, sondern wer glaubt, flieht nicht. Herr Kömmling hatte vorhin ganz bewusst diesen Psalm 118 gelesen, wo die Rede ist von einem Stein, der verworfen wurde, aber dann zum Grundstein oder zum Eckstein wurde. Dieser verworfene Stein ist Jesus. Als er verworfen wurde, wurde er gekreuzigt. Aber genau das machte ihn dann zum Eckstein und Grundstein seiner Gemeinde, auf der heute aufgebaut wird. Ja, interessant. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Da gibt es so eine Werbung, die heißt, auf diese Steine können Sie bauen. Ist ja interessant, was das für Steine sind. Auf jeden Fall Steine, die man selber finanzieren muss, auf die kann man dann bauen. Während der Stein hier, der wird sozusagen von Gott finanziert, dessen Wert kommt nicht durch unsere Zuzahlung, sondern aus Gottes Qualität. Und er wird Eckstein genannt, das heißt, er ist auch die Richtschnur für die anderen Wände, wo es lang geht. Im 1. Petrusbrief steht Kapitel 2, Vers 6 bis 8, von lebendigen Bausteinen, die hinzutreten zu diesem Grundstein und dann sich dort aufbauen lassen. So wie wir das vorhin gesungen haben, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Das heißt, jeder Christ ist ein lebendiger Baustein seiner Gemeinde. Insofern braucht man, um heute den Tempel Gottes zu treffen, nicht mehr in irgendein Gebäude gehen, sei es dieses oder ein anderes, sondern das ist ein bewegliches Gebäude, seine Gemeinde, und ist ja auf der ganzen Welt. Und es ist keine Frage der Konfession, wer dazugehört, sondern nur der Lebensbeziehung zu Jesus Christus. Im Epheserbrief steht Kapitel 2, Vers 20, dass sie auferbaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus der Eckstein ist. Ich nehme an, viele von Ihnen besitzen ein eigenes Haus, wenn nicht, wohnen Sie zur Miete in einem Haus. Und da gibt es immer einen Fundamentbereich, der wiederholt sich nicht bei jeder Decke zwischendrin, sondern der liegt ganz unten. Und der Fundamentbereich der Gemeinde wird hier dargestellt als Apostel und Propheten, die auf dem Eckstein gründen. Der Eckstein ist Jesus. Apostel waren Leute, die Jesus persönlich kannten, von der Taufe bis zur Auferstehung. Insofern gibt es solche Leute heute nicht mehr. Die neue apostolische Kirche hat sich irgendwie sicher im Kalender vertan, weil diese Leute ja Jesus auch nicht gesehen haben, die da als Apostel auftreten. Und Propheten gehören auch in diesen Grundbereich hinein. Ich las gerade gestern in einer christlichen Zeitung, dass heute manche charismatische Gemeinden Probleme haben, weil so um die Jahrtausendwende herum es viele Prophetien gab, dass es jetzt geistliche Aufbrüche gibt in Berlin und in unserem Land, und die sind mehr oder minder alle nicht gekommen. Und jetzt überlegen Sie, was war das denn? Wer hat denn da prophezeit? Weshalb stimmt das nicht, was die Leute gesagt haben? Aber ich denke, diese Prophetien gehören eigentlich in den Fundamentbereich der Gemeinde, und ich erwarte heute normalerweise keine neuen Prophetien. Ja, ein Grundstein ist gleichzeitig auch hier der Eckstein. Jetzt könnte ich einen kleinen Kirchenquiz machen, wo denn der Grundstein der Kirche ist. Aber einige wissen das. Der ist auf der Rückseite dieses Turmes, inzwischen in unserem Anbau, aber freigehalten, dass man ihn sehen kann. In so einem Grundstein ist normalerweise irgendein Schriftstück enthalten, oft auch eine Zeitung, damit man weiß, zu welcher Zeit es gebaut wurde, manchmal etwas Geld, damit man sieht, was da los war. Bei Jesus ist das ganz ähnlich. Wenn er der Grund und der Eckstein ist, dann ist er jetzt bildlich gesprochen nicht hohl, aber Jesus sagte mal in Psalm 40, Vers 9, was ihm zugeordnet wird: Ich habe Lust, deinen Willen zu tun, und dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Das heißt, in diesem Eckstein war auch eine Schriftrolle drin, Gottes Wort bildlich gesprochen. Und wenn Sie an die Bundeslade denken, die früher mal im Tempel stand, ist das ein Bild für Jesus, die Bundeslade. Zum Beispiel der Deckel dieser Bundeslade heißt Gnadenthron. Und wenn Sie den Hebräerbrief lesen, werden Sie feststellen, dass Jesus auch Gnadenthron dort genannt wird. Also ein Bild für Jesus. Und was lag in der Bundeslade drin? Die 10 Gebote. Das heißt, im Zentrum dieses Grundsteines liegt auch eine Schrift, wenn man so will, Gottes Wort. Ja, auf diesen Grundstein können Sie bauen. Meine Frau und ich sahen gestern so einen winzigen Abschnitt einer Sportschau. Da hatte so ein Stürmer ein Tor geschossen und riss sein Trikot hoch, stand drauf: Danke, Jesus. Diesmal war es, soweit ich weiß, kein Brasilianer, den man das hier eher zutraut, sondern ich glaube sogar ein Tscheche, der das unter seinem Trikot hatte. Die Frage, worauf kann ich bauen? Bei wem bedanke ich mich? Was ist das Fundament? Es gibt ja gerade eine Aktion Kraft zum Leben. Vielleicht haben Sie die gesehen auf Plakaten oder in Zeitschriften oder solange sie noch nicht verboten war, die Fernsehwerbung dafür. Da wird ein Buch angeboten von einem Herrn Buckingham geschrieben, wo einfach der Weg zu Gott erklärt wird. Vorneweg sind die Glaubenszeugnisse von 9 prominenten Personen, meistens Sportlern, aber nicht nur. Die Schrift ist sehr umstritten inzwischen, obwohl ich das kaum verstehen kann, weil der Inhalt völlig mit der Bibel übereinstimmt, soweit ich die Bibel verstehe. Und interessant ist, dass dieser Herr Buckingham, der dieses Buch geschrieben hat, auch eine andere Aktion einmal losgetreten hatte, die hieß I Found It. Ich hab's gefunden, eine evangelistische Aktion in Amerika, die wir auf Deutsch umfrisiert einige Jahre später hier durchgeführt haben in unserer Gemeinde und dann hieß sie Neue Schritte. Und was haben wir den Leuten angeboten am Telefon? Nichts anderes, auch als ein Buch mit Glaubenszeugnissen, wenn nicht so prominente Christen, aber ganz normalen, so wie Sie und ich, und haben sie zu Gesprächskreisen eingeladen. Und es war bisher das Beste, was wir je in unserer Gemeinde gemacht haben, wo ganz viele Leute interessiert waren. Hinterher hatten wir für kurze Zeit 20 Gesprächskreise über die Bibel für 5 Wochen, ehe dann einige Kreise dann später noch weitergingen. Gleich am ersten Abend unserer Aktion hat sich ein Mitarbeiter, der so ein Buch überbringen wollte bei einem Hausbesuch, selber für ein Leben mit Jesus entschieden, weil er sagte, wenn ich die Leute schon einlade, wäre es nicht schlecht, wenn ich auch dazugehöre. Natürlich hatte seine Frau schon 20 Jahre für ihn gebetet und insofern war das eigentlich nur der Abschluss dieses Gebetes. Aber er hat das entdeckt, nämlich dass Jesus der Grundstein seines Lebens ist. Meine Frau und ich waren gerade Skilaufen in den Herbst, in den Weihnachtsferien. Und wenn wir da so gegen 16 Uhr zurückkamen in unser Zimmer, haben wir beim Kaffeetrinken dann ab und zu mal so den Fernsehknopf gedrückt und sahen zweimal eine Show von diesem Pastor Fliegel, die ich sonst noch nie gesehen hatte. Und da saß in der einen Talkrunde dort eine junge Dame auf dem Stuhl des Gastes und er fragte sie, wie es ihr so ging. Sie strahlte so über das ganze Gesicht und erzählte, wie sie in Russland war auf einer Snowboard-Tour und dann beim Snowboardfahren in eine Gletscherspalte abgestürzt ist. Ganz schmale Spalte. Kein Mensch hat sie vermisst, keiner gesehen. Sie lag schwer verletzt dort unten, sah ganz weit oben so ein kleines, schmales, blaues Band, den Himmel. Erst als die Leute unten waren, haben sie festgestellt, in unserer Gruppe fehlt jemand. Und dann hat der Leiter sich mit Steigfällen wieder auf den Weg gemacht, ist wieder hochgestiegen und konnte anhand der Spuren feststellen, wo eine Spur in einer Spalte verschwand. Und dann hat er sie gefunden. Sie haben sie dann mühsam herausgeholt, einen Hubschrauber bestellt, der konnte aber wegen schlechtem Wetter, was inzwischen war, nicht landen, sondern schwebte 1 Meter über dem Boden. Dann haben sie sie zu viert hochgehoben und in dem Moment, wo sie sie in den Hubschrauber hoben, kam eine Windböe und hat den Hubschrauber zur Seite getrieben, sodass sie dann halb drin hing und halb draußen. Und das hat ihr dann den Rest gegeben, das heißt, seit dieser Zeit ist sie querschnittsgelähmt. Sie war damals 23 Jahre alt, also ein sehr aktives Alter. Ja, und dann lag sie monatelang im Krankenhaus und sagte, in der Zeit hat mich einer gefunden, der mich schon die ganze Zeit gesucht hat. Und deshalb bin ich über diese Zeit nicht traurig. Einmal freue ich mich, dass ich gerettet bin, also rein körperlich. Zum anderen freue ich mich, dass er mich gefunden hat. Wenn Sie es genauer wissen möchten, Sie können Gott sagen oder noch genauer Jesus. Und bei all dem strahlte sie, sodass der Herr Pflege dann sagte, wissen Sie, wie können Sie, Sie erzählen da so furchtbare Dinge und Sie strahlen ja, als ob Sie gerade irgendwas gewonnen hätten. Und sagte sie, ja, es war meine Entscheidung, diese Reise, deshalb stehe ich dazu und ich freue mich, dass er mich gefunden hat. Und dann sagte er am Ende noch, dann haben Sie einen größeren Glauben als ich. Und dann macht er so ein Schlusswort am Ende, sagte, na, Ihnen wurde sozusagen die Basis genommen, aber Sie haben ja einen Halt gefunden. Das ist also ganz interessant, eine junge Frau, inzwischen ist sie 32, die diesen Eckstein entdeckt hat in einer ziemlich schwierigen Lage. Sie ist übrigens vor einiger Zeit bei diesen Paralympics-Meisterschaften, hat sie eine Goldmedaille bekommen im Florettfechten. Ich muss mich nochmal nach ihrem Namen erkundigen, den kann man sicher herauskriegen. Jemand, der den Eckstein entdeckt hat, als Fundament in seinem Leben. Und insofern ist eigentlich jeder, der ein Christ ist, ein Fundamentalist. Ist zwar neuerdings ein Schimpfwort geworden, jemand, der ein Fundamentalist ist, der ist rechts außen, reaktionär bis zum geht nicht mehr, hat leicht aggressive Züge. Aber können Sie sich einen Christen vorstellen, der kein Fundamentalist ist? Jemand, der nicht auf diesem Fundament baut. Wenn Sie dann allerdings noch die Bibel ernst nehmen und sagen, ich glaube, dass das Gottes Wort ist, was da drin steht, dann sind Sie heute sicher umstritten, weil ja viele Leute die Bibel nur noch nach ihrer Meinung interpretieren und nur das stehen lassen, was sie anerkennen wollen und den Rest wegwischen. Aber ich persönlich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich denke, dass das sehr hilfreich ist, weil Gott dieses Wort zur Richtschnur macht im Leben und es deshalb gut ist, es kennen zu lernen. Ja, also interessant, wer auf diesem Grundstein aufbaut, der ist auf einem guten Fundament. Damals gab es Kritik, die Leute in Israel spotteten über den Propheten Jesaja. Die sagten, das nehmen wir nicht ernst. Heute gibt es auch Spott. Aber interessant ist, was hier weiter in Jesaja 28 steht, können Sie ja zu Hause vielleicht mal lesen, wenn Sie Lust haben. Da steht, dass die Leute sich ins Bett legen und das Bett zu kurz ist, um sich zu strecken. Dass sie sich in eine Decke wickeln und die Decke zu schmal ist, um wirklich Schutz zu bieten. Das heißt, diese selbsterdachten Lebenskonzepte erweisen sich manchmal, wenn man Geborgenheit brauchen würde, als zu kurz. Denken Sie an einen Mann der französischen Aufklärung, bekannter Mann Voltaire. Sein Leben lang hat er über Gott gespottet, sagte, den gibt es nicht, es gibt kein Jenseits. Und bevor er starb, hatte er eine Wahnsinnsangst vor der Hölle, weil er spürte, dass er irgendwo in den Abgrund fällt. Und in dieser furchtbaren Verzweiflung ist er dann gestorben. Oder denken Sie an einen Mann, den Sie sicher schon oft bewundert haben in schönen Filmen, Kurt Jürgens. Als er älter wurde, fragte er sich jetzt nicht in Verzweiflung, fragte er sich, ob denn sein Lebenskonzept richtig war, ein Leben lang auf die Überzeugung zu bauen, dass es Gott nicht gibt. Fragt er sich jetzt im Alter, ob das denn richtig war. Weil er irgendwie spürt, die Decke ist scheint doch ein bisschen zu kurz, in die ich mich einwickeln möchte oder zu schmal. Also interessant, wo dann Rettungsmechanismen und eigene Lebensphilosophien auf dem Prüfstand stehen und man spürt irgendwo, sie geben keine Geborgenheit. Sie waren vorübergehend ganz interessant, aber am Ende scheint es nicht zu reichen. Ja, an der Stelle natürlich die interessante Frage, worauf bauen Menschen? Ich denke, viele bauen auf ihren eigenen Charakter. Johannes Schürer, den meisten bekannt als Missionar in Haiti, erzählt immer wieder von seinem Vater, der sie erzogen hat mit diesem Wort, was sie alle kennen, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Eine sehr schöne Überzeugung, wenn er das ist. Aber er sagte, er konnte das in seinem eigenen Leben nicht verwirklichen, der Vater ist zweimal geschieden. Wobei niemand, der jetzt geschieden ist, sich hier auf den Fuß getreten fühlen sollte. Aber er hatte einfach gesagt, das ist meine Überzeugung, aber er konnte sie in seinem eigenen Leben nicht verwirklichen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Viele bauen auf ihre Ausbildung, auf ihren Beruf, auf ihre Bildung, andere auf ihr Kapital, junge Leute auf ihre Schönheit und Attraktivität, manche auf irgendeine Weltanschauung, aber manche auf seinen Partner. Erwartet von diesem Partner alles für sein Leben, die ganze Erfüllung von einem Menschen, der damit total überfordert ist. Ja, Wolfgang Dück, ein ehemaliger Gangster, der dann Christ wurde, sagte mal, wer nicht auf Jesus gründet, lebt über dem Abgrund. Wer nicht auf Jesus gründet, lebt über dem Abgrund. Eine interessante Aussage, die sehr hart klingt, aber ich denke, er hat recht. Hier steht genau das Gegenteil, wer glaubt, oder die Ergänzung, je nachdem, wie man das sieht, wer glaubt, wird nicht zu Schanden, oder bei Luther, wer glaubt, flieht nicht, oder wer glaubt, weicht nicht. Das heißt, er muss auch in dem letzten Gericht Gottes keine Angst haben, weil er da gar nicht hineinkommt, Denn Christen werden nicht gerichtet, sie kommen nicht in das jüngste Gericht, sie brauchen selbst davor keine Angst zu haben. Johannes 3, Vers 18 steht, wer glaubt, wird nicht gerichtet, das heißt, er muss auch da nicht flüchten irgendwo, sondern er ist angenommen. Denn Jesaja 53, Vers 5, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ja, also ganz einfach, wer glaubt, flieht nicht. Ich nehme an, manche von Ihnen ist im Moment in einer Situation, wo er gerne fliehen möchte. Vielleicht von seinem Arbeitsplatz, weil es ihm zuwider ist oder der Stress zu groß wird oder die Mitarbeiter so komisch sind oder der Chef so unverständig in seinen Argumenten. Mancher möchte aus seiner Familie fliehen. Vielleicht nicht aus der ganzen Familie, aber vor bestimmten Familienmitgliedern vielleicht flüchten. Ein anderer möchte aus einer Krankheit flüchten, vielleicht sogar in den Freitod hinein, weil er denkt, dann habe ich endlich alles hinter mir und keine Qualen mehr. Mancher möchte aus der Mitarbeit in der Gemeinde flüchten. Und hier steht, wer glaubt, flieht nicht. Warum? Er hat ein Fundament und auf diesem Fundament kann er leben. Deshalb wäre es schön, wenn Sie in Ihrer jetzigen Lage, wobei ich die ja oft gar nicht kenne, wenn Sie einfach sich diesen Satz sagen, wer glaubt, wird nicht zuschanden oder wer glaubt, flieht nicht. Warum? Weil Sie ein festes Fundament haben im Glauben an Jesus. Die Frage ist natürlich, ist dieser Stein, der in Zion gelegt wird, auch in Ihrem Leben gelegt, dass Jesus dort auch das Fundament ist? Und ist die Richtschnur da? Die Richtschnur ist Gottes Wort für Ihr Leben. Und Sie haben einen wunderbaren Baumeister, der einen Plan hat für Sie. Und es ist gut, mit diesem Baumeister zu sprechen über den Plan, wie er weitergeht. Ich wiederhole nochmal diesen schönen Vers 16 hier im Kapitel 28. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren, grundlegenden Eckstein. Und jetzt könnten Sie anstelle von Zion einmal Ihren Namen einsetzen. Ich lege im Namen von Herrn so-und-so, nicht im Namen, in dem Leben von Herrn so-und-so diesen Stein oder im Leben von Frau so-und-so. Und dann am Ende, wer glaubt, wird nicht zuschanden. Nehmen Sie das als Zusage mit und als Gewissheit, dass Jesus dieser Eckstein und dieses Fundament ist für Sie. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieser Eckstein bist, damit gleichzeitig auch der Grundstein. Danke, dass du absolut zuverlässig bist, kostbar und wertvoll und dass der Vater in dir einen guten Plan hat für jeden von uns. Amen.